Guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite. Am letzten Sonntag hat Benny gestartet mit der Predigreihe zum Thema Vergebung. Und er hat uns hier das Gleichnis erzählt, das Gleichnis von einem Diener, der dem König mega viel geschuldet hat. Eine Schuld, die er nie und nimmer zurückzahlen konnte. Der König war aber so gnädig und barmherzig, dass er ihm die Schuld erlassen hat. Ganz ähnlich ist es bei uns. Auch wir verfehlen immer wieder das Ziel, Gott, unsere Mitmenschen und uns selber gern zu haben. Diese Zielverfehlung, der sagt die Bibel Sünde. Der Benny hat letzte Woche auch noch eine spannende Definition von Sünde formuliert. Wir nennen es etwas, wo es nicht zusteht oder wo es noch nicht zusteht. Und dadurch, dass wir uns etwas nennen, wo es nicht zusteht, oder eben, dass wir das Ziel verfehlen, einander gern zu haben, machen wir uns schuldig. Die Schuld trennt uns eigentlich von Gott. Und sie trennt uns auch von unseren Mitmenschen. Aber Gott ist ein Gott von der Vergebung. Da lesen wir schon im Alten Testament. Immer wieder wird da bestätigt. Zum Beispiel in Micha 7, 18. Dort heisst es, wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und das Vergehen verzeiht? Oder im Jeremia 31, 34. Ich werde ihnen die Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Ein Gott von der Vergebung, der uns gern vergibt, so wird er uns auch vorgestellt im Alten Testament. Aber die Menschen haben sich immer wieder von dem Gott von der Vergebung abgewendet. Um uns Menschen sein Vergebungswillen zu zeigen, hat Gott in Jesus die Strafe, die Schuld von uns auf sich genommen und ist am Kreuz gestorben. Am Kreuz für uns. Und darum heisst es in Römer 8, 1, wer jetzt mit Jesus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Gott vergibt uns durch Jesus und schenkt uns ewiges Leben. Ewiges Leben bei ihm. Und genau da zeigt auch das Kreuz, die Vergebung von Gott ist in dem Kreuz dargestellt. Das Kreuz zeigt Dimensionen von der Vergebung. Der Vertikalbalken, der steht eben für die Vergebung von Gott. Vergebung, dass Gott, unser himmlischer Vater, uns Menschen vergibt. Der da, wo sich der Vertikal- und der Horizontalbalken kreuzen, das ist so die Welt, das ist da, wo wir sind. Der Horizontalbalken steht dafür, dass wir, dass ich dank Gottes Vergebung auch anderen vergeben kann und die anderen auch mir vergeben können. Wenn ich die Vergebung von Gott und auch von anderen annehme, dann klagt mich auch niemand mehr an und dann darf ich auch mir selber vergeben. Wenn wir Vergebung annehmen, verbessert das sogar unsere Gesundheit. Da belegen verschiedene Studien. Die Studien haben gezeigt, dass Annehmen von Vergebung kann Stress, Angst und Sorgen reduzieren. Doch trotz dieser eindrücklichen Ereignisse von Karfreitag und Ostern, 3 Wochen ist es jetzt schon seitdem, trotz dieser Ereignisse, wo Gott uns zeigt, ich vergebe euch, fällt es uns gleich immer wieder schwer, Vergebung anzunehmen, an die göttliche Vergebung zu glauben. Das ist schon der erste Nachfolger von Jesus so gegangen. Und heute wollen wir uns der Geschichte von Simon Petrus zuwenden, beziehungsweise auf Hebräisch Simon Kepha. Der Simon, oder eben der Simon, ist am See Genezareth aufgewachsen und ist dort Fischer geworden. Zusammen mit seiner Frau, mit seiner Schwiegermutter, seinem Bruder Andreas, haben sie in einem eigenen Haus gewohnt. Das ist noch besonders. Die Stadt ist nicht so viel, dass die Jünger eigene Häuser hatten, dass sie verheiratet waren. Beim Petrus war es so. Der Petrus ist eben Fischer und wieder einmal vergeht eine Nacht, ohne dass sie irgendetwas fängt. Ich weiss nicht, Ramon, hast du etwas gefangen die Nacht?
Ja.
Super. Der Ramon hat den Fall gehabt. Der Petrus nicht. Die ganze Nacht am Arbeiten und wieder kein Fisch. Und das war natürlich je nachdem einfach eine Katastrophe, weil man dann auch nichts zu verkaufen hatte und kaum Einnahmen hatte. Am Morgen kommt Jesus und lehnt sich das Bad von Petrus aus, um da als Predigtplattform zu brauchen. Nach seiner Predigt dankt Jesus dem Petrus mit einem riesigen Fischfang. Ja, die Geschichte kennen wir wahrscheinlich schon seit der Sonntagsschule. Das ist eine ganz beliebte und berühmte Geschichte. Die Geschichte oder die Situation löst aber beim Petrus Schuldgefühl aus. Es heisst im Lukas 5,8, wo der Petrus da gesehen hat, ist er von Jesus auf die Knie und hat gerufen: Herr, gang weg, ich bin ein sündiger Mensch. Der Petrus spürt, dass er und Jesus irgendwie nicht zusammenpassen. Der Petrus macht wie wir alle Fehler, Jesus nicht. Aber der Petrus, anstatt seine Fehler zu bereuen und bei Jesus abzuladen, was macht er? Er will Jesus fortschicken. Und so geht es uns vielleicht manchmal auch. Wenn wir Fehler machen, wenden wir uns von Gott ab, anstatt seine Nähe und Vergebung zu suchen. Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, ein Fehler trennt uns so fest von Gott, dass wir irgendwie, ich weiß auch nicht, was man machen muss, dass Gott wieder gnädig sein kann. Aber Jesus sagt zum Simon: Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Du wirst von jetzt an kein Fisch mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Hab keine Angst oder eben fürchte dich nicht. Das kommt sehr häufig in der Bibel vor. Mit dieser Aussage ruft uns Gott auf, uns nicht von Angst und Sorgen zu beherrschen. Wir alle kennen Angst und Sorgen. Aber Gott ruft uns auf, uns nicht davon zu beherrschen und sie ihm abzugeben. Wir dürfen unsere Angst, unsere Sorgen Gott abgeben, immer wieder, und uns auf seine Liebe und seine Fürsorge verlassen. Im Jesaja 43,1 steht: Fürchte dich nicht, also hab keine Angst, weil ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist meine. Dank dieser Erlösung dürfen wir auch die Angst vor der Strafe und vor der Verurteilung beim dreieinigen Gott deponieren. Hab keine Angst, da ist also mehr als nur: Hey, hab keine Angst, kommt alles gut, alles easy, kein Problem. Sondern das Fürchte dich nicht kann man auch als Vergebungsangebot anschauen. Der Petrus will Jesus wegschicken, aber Jesus sagt: Hab keine Angst. Hab auch keine Angst, dass ich dich jetzt einfach verurteile. Fürchte dich nicht. Mehr als nur keine Angst, sondern ein Vergebungsangebot. Und Jesus macht dem Petrus nebst dem Vergebungsangebot auch ein Berufungsangebot. Er beruft einen Menschen, für Jesus zu gönnen. Der Petrus nimmt das Angebot oder die Angebot an und für ihn fährt er da das grösste Abenteuer von seinem Leben an. Der Petrus ist häufig ein gewissenhafter, ein treuer Nachfolger. Und er bezeugt sogar vor den Jüngern, dass er glaubt, dass Jesus der Retter, der Christus, der Sohn vom lebendigen Gott ist. Auf das aber macht Jesus den Petrus eben zum Kepha, zum Petrus, zum Fels. Der Fels, wo Jesus will, seine Kirche drauf bauen. Jesus gibt dem Petrus mehr Verantwortung. Und je mehr Verantwortung man hat, je mehr Entscheidungen dass man treffen muss, desto grösser wird die Chance, auch etwas falsch zu machen. Wer keine Verantwortung hat, wer kaum Entscheidungen treffen muss, kann wenig falsch machen. Aber wir alle merken, das Leben bringt so viele Entscheidungen mit und wir wollen uns am liebsten richtig entscheiden. Und beim Petrus war es so, dadurch, dass er jetzt ein bisschen eine besondere Stellung bekommen hat, hat er mehr Verantwortung gehabt. Gerade wenn man mehr Verantwortung hat, ist es auch wichtig, zwischen richtigen und falschen Schuldgefühlen zu unterscheiden. Als Verantwortlicher kann man mit seinen Entscheidungen nicht immer alle glücklich machen. Das wissen die Eltern, aber das wissen alle anderen auch. Aber gerade wenn das eine Kind zum Beispiel bei uns daheim das Video schauen will und das andere das Video, dann nachher kann man sich nur falsch entscheiden. Und kann nicht alle glücklich machen. Und so gibt es natürlich ganz viele Entscheidungen, die viel Tragweite, also eine grössere Tragweite haben, als einfach welches Video schauen wir jetzt. Ja. Nicht immer kann man alle glücklich machen. Und das ist einfach so. Das ist einfach das Leben. Und man muss sich wegen dessen nicht schuldig fühlen. Das wäre ein falsches Schuldgefühl, wenn man sich ab jedem und allen Entscheidungen schuldig fühlt. Mir geht es manchmal so, dass ich manchmal so Entscheidungen, die ich getroffen habe, nachher ein bisschen nachtraue oder mich ein bisschen schuldig fühle. Und eigentlich sind es häufig völlig unwichtige Sachen. Aber dann denke ich, oh, hätten wir doch, wir sind gerade am Anbauen noch daheim und dann denke ich manchmal, oh, hätten wir jetzt doch das so gemacht, jetzt haben wir es so. Dabei ist es doch völlig gleich. Man muss doch nicht, das ist ja nicht eine Tragödie. Ja, der Petrus fühlt sich auch immer wieder schuldig. Zum Beispiel dann, wenn die Jünger Sachen machen, wo eigentlich nicht zum neuen Lebensstil von Jesus passen. Zum Beispiel streiten die Jünger darüber, wer der Wichtigste sei oder wer rechts und links von Jesus darf hocken in seinem neuen Königreich. Das nervt den Petrus. Und er denkt, hey Mensch, kann es doch nicht sein. Er fühlt sich schuldig, weil seine Kollegen Sachen machen, die eigentlich völlig daneben sind. Aber der Petrus hat die Aussagen und Taten von seinen Kollegen nicht können voraussehen und auch nicht können auffangen. Somit trifft ihn überhaupt keine Schuld. Da nochmal der Bezug zum Muttertag. Als Eltern geht es nämlich etwa ähnlich auch wie Petrus. Wir sind ja für unsere Kinder verantwortlich. Wenn die unsere Kinder Sachen machen, die nicht so cool sind, oder Sachen sagen, die nicht so schön sind, dann fühlen wir uns schnell mal schuldig. Und wir entschuldigen uns für unsere Kinder. Das macht irgendjemand durch schon Sinn. Aber auch wir Eltern können weder die Aussagen noch die Taten von unseren Kindern voraussehen und auch nicht alles einfach auffangen. Häufig machen wir es darum falsche Schuldgefühle, wenn Kinder irgendetwas machen, wo wir finden, hey, das geht ja nicht. Ich meine, Kinder sind selbstständige Menschen. Auch wenn wir manchmal die Hoffnung haben, dass wir sie prägen können, das ist häufig schwierig. Aber auch Erwachsene können wir nicht programmieren wie ein Roboter. Kinder und Erwachsene können wir probieren zu prägen, aber programmieren können wir sie nicht. Wir wissen also nicht ganz genau, was sie sagen, was sie machen. Und es ist eigentlich auch gut so. Weil wenn wir Menschen programmieren können, dann hätten ganz verschiedene Leute auf dieser Welt, die Böse im Sinn haben, da schon hundertfach gemacht. Ja, also, wenn Kinder etwas machen, das uns nicht passt, dann müssen wir uns auch nicht schuldig fühlen. Auch wenn es ist so ein bisschen fast wie automatisch. Aber es ist eigentlich ein falsches Schuldgefühl. Kennst du noch weitere Schuldgefühle? Falsche Schuldgefühle. Wo man sich eigentlich schuldig fühlt, aber wo Gott dir würde sagen, hey, das ist gar kein Problem. Das ist gar keine Schuld. Vielleicht stellen wir uns zu hohe Ansprüche an uns selber. Oder übernehmen Aufgaben, die wir gar nicht tragen können. Manchmal haben wir vielleicht auch das Gefühl, wir haben Einfluss und Macht. Wir können eben Sachen beeinflussen in unserem Leben und müssen nachher merken, dass wir recht machtlos sind. Wir fühlen uns schuldig, weil etwas nicht so läuft, wie wir es eigentlich gerne hätten. Wie wir es uns erhofft und erwünscht haben. Aber das sind falsche Schuldgefühle. Da sieht Gott gar keine Schuld. Zurück zum Petrus. Der Petrus fühlt sich auch schuldig, dass nicht mehr Menschen Jesus nachfolgen. Es waren zwar viele, aber die Jünger haben immer wieder erlebt, dass längst nicht alle auf die gute Nachricht von Jesus eingestiegen sind. Und sie haben sich überlegt, hey, wieso ist das? Liegt es an uns? Machen wir da falsch? Ich finde, da wird bei Chosen noch recht gut gezeigt, wie die Jünger sich da Gedanken machen. Und ich glaube, es war wirklich so gewesen. Mir ist es auch schon ähnlich gegangen. Zum Beispiel als ehemaliger Jugendarbeiter. Ich habe probiert, die jungen Leute zu begeistern von Jesus, von den Kirchen, vom Unterwegssein mit anderen. Aber nicht alle haben die Begeisterung wollen teilen, können teilen. Nicht alle haben sich mit auf den Weg gemacht oder haben sich anders auf den Weg gemacht, als ich da vielleicht gedacht habe. Und da habe ich mich auch ein bisschen unfähig gefühlt. Schuldig, dass es nicht schaffe, dass jetzt eine Bewegung entsteht oder was auch immer. So schnell fühlen wir uns schuldig für Sachen, die wir eigentlich gar nicht können. Der Petrus hat gedacht, hey, es wäre doch gut, es wären noch mehr mit Jesus unterwegs. Insbesondere dann, wo sie Richtung Kreuz gegangen ist. Ich habe eben gedacht, hey, es wäre doch schön, sie könnten noch mehr zu Jesus finden. Jesus sagt darum seinen Jüngern das Gleichnis vom Sämann. Ich denke gerade, weil wir merkt, hey, ihr macht euch falsche Schuldgefühle. Und in diesem Gleichnis geht es kurz und knapp zusammengefasst darum, dass wir einfach sollen Gottes gute Botschaft säen. Nicht alle Sämli werden aufgehen. Nicht alle Leute lassen sich begeistern von Gottes guter Nachricht. Aber wir sollen säen und uns kein falsches Schuldgefühl machen, wenn es bei gewissen auf harten Boden geht. Das Beispiel zeigt, wie wir falsche Schuldgefühle auch enttarnen können. In dem, wir eben zum Beispiel in der Bibel lesen, was sagt denn Jesus über das? In dem, dass wir mit Jesus reden, beten. In dem, dass wir ein Gespräch mit Mitchristen suchen. Und vielleicht einfach mal erzählen, hey, schau mal, das ist etwas, was ich jetzt mit mir umschleiche seit längerem. Und irgendwie habe ich einfach immer noch so ein schlechtes Gewissen und ich fühle mich schuldig. Und irgendwie habe ich das Gefühl, aber es kann doch nicht sein, dass ich jetzt über Jahre mehr schuldig fühle für da und ich vielleicht eigentlich gar nichts dafür kann. Wir dürfen also gerade so falsche Schuldgefühle miteinander besprechen und dann einander freisprechen. Darüber beten, Gottes Vergebung zureden. Und das kann helfen, falsche Schuldgefühle zu überwinden. Ja, es gibt aber auch richtige Schuldgefühle, Sachen, die wir wirklich uns schuldig machen. Der Benni hat es letzte Woche erzählt, wir alle machen tagtäglich irgendwelche kleinere oder größere Fehler. Beim Petrus ist zum Beispiel sein Schuldgefühl so weit gegangen, dass er Jesus um alles hat wollen, vor dem Leid bewahren. Aber er kann weder die Verhaftung noch die Ermordung von Jesus ungeschehen machen oder verhindern. Da sind wir jetzt aber nochmal bei einem falschen Schuldgefühl von Petrus. Falsch darum, weil der Petrus gar nie den Auftrag hatte, Jesus vor dem Tod, vor dem Kreuz zu bewahren. Aber er hat so gern Jesus bewahrt vor dem Leidensweg. Jesus erklärt ihm immer wieder, hey Petrus, das ist nicht deine Aufgabe. Du musst mich nicht vor dem Kreuz bewahren. Sogar noch da, wo er verhaftet wird, wo Jesus verhaftet wird, sagt Jesus zum Petrus, hey, wenn Gott will, würde er mir jetzt ein Heer von Engeln schicken. Du musst mich nicht beschützen. Es ist mein Weg, auch wenn er noch so schlimm ist. Ja, das sind also falsche Schuldgefühle. Aber es gibt auch richtige. Und da kommen wir zu dem, was wir auch gelesen haben, vorhin, zu der Verleugnung von Petrus. Dass der Petrus Jesus nicht beschützen kann, das stürzt ihn richtig in ein Teuf. Er kann es irgendwie nicht fassen, dass es da wirklich passieren musste. Und der Petrus kommt fast nicht mehr aus dem Teuf raus. Er geht Jesus hinten nach, auf sicherer Distanz, wo sie ihn abführen und nachher verhören. Im Palast vom Kaiphas versteckt er sich, schaut, was da abgeht und geht dann nachher zu den Dienerinnen und Dienern, wärmt sich am Feuer, das die dort haben und dann sagen sie zu ihm, hey, du bist doch auch einer von Jesus. Du bist doch auch mit dem unterwegs gewesen. Also wir kennen dich, ja, du redest schon so wie der. Und dreimal sagt der Petrus, nein, ich kenne den nicht. Nein, ich kenne den nicht. Ein Evangelist sagt sogar, er verflucht sich beim dritten Mal. Ich kenne den nicht, sicher nicht. Ein Fehler. Ein krasser Fehler von Petrus. Er lässt sich Schuld auf und wenn er jetzt Schuldgefühl hat, das sind da richtige Schuldgefühle. Das sind da Schuldgefühle, die mega schwer auf einem lasten, weil es eben richtige Schuldgefühle sind. Petrus verleugnet Jesus. Der Fels, er, wo Jesus ewige Treue geschworen hat, wo gesagt hat, ich komme mit dir bis an den Tod. Der Petrus sagt, ich kenne den nicht. Sicher nicht. Wo der Gökku schreit, wird es ihm schmerzlich bewusst. Wie hätte das so weit kommen können? Warum habe ich Jesus verleugnet? Der Petrus brüllt voller Verzweiflung. Oder andere Übersetzungen schreiben, bitterlich. Das zeigt seine Enttäuschung. Seine Enttäuschung über sich selber. Und da fängt aber schon die Reue an. Er bereut sich, wie habe ich das machen können? Wieso? Wieso habe ich Jesus verleugnet? Reue bedeutet, dass man die Verantwortung für sein Handeln, Verantwortung gerade für Fehler, übernimmt. Und dass man sich wünscht und auch vornimmt, anders zu handeln. Echte Reue ebnet den Weg zu der Vergebung. Das hat schon der König David gewusst, der im Psalm 51,19 schreibt, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue oder ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, oh Gott, nicht zurückweisen. Der Petrus fängt an, bereuen. Jesus stirbt am Kreuz. Und Jesus trägt am Kreuz auch die Verleugnung von Petrus. Aber Petrus hat Mühe, da anzunehmen. Er hat das Gefühl, das kann man mir doch nicht vergeben. Hey, dreimal habe ich gesagt, ich kenne ihn nicht. Und jetzt ist er tot. Aber auch wo Jesus aufersteht, wo der Petrus nicht sieht, auch dann fällt es ihm schwer, die Vergebung anzunehmen. Er braucht Zeit. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Echte Reue und echte Vergebung braucht Zeit. Zeit, um den Fehler mal richtig zu fassen, zu verarbeiten und zu bereuen. Zeit, zum Beispiel beim Fischen. Der Petrus geht mit den Kollegen wieder an See Genezareth fischen. Und jetzt wiederholt sich etwas, was wir vorher schon gehört haben. Sie fischen die ganze Nacht durch und sie fangen gar nichts. Nichts! Von dieser Begegnung haben wir doch schon gehört. Ganz am Anfang vom Weg von Petrus mit Jesus war es ganz ähnlich. Am Morgen ist wieder Jesus am Seeufer. Er fragt, hey, haben sie eigentlich nichts gefangen? Und plötzlich merken sie, das ist Jesus. Kumpen ins Wasser rein, gehen ans Ufer. Und Jesus hat schon ein paar Fisch auf dem Grill. Und sie essen dann zum Morgen Fisch. Für wer wäre das auch eine Idee? Mal zum Morgen Fisch essen, brötelte Fisch. Ja, mal doch einige, ich könnte sich das vorstellen. Ja, also das ist noch besonders, he? Fisch zum Morgen, dort war das ziemlich normal. Jesus lässt sie ein zum Fischessen, zum Morgen, aber nicht nur da. Er gibt ihnen eben auch wieder einen riesigen Fang, einen riesigen Fischfang. Und schon das Wunder von dem riesigen Fischfang zeigt, dass Jesus seinen Jüngern vergeben hat. Es ist ja nicht nur der Petrus, der Jesus verraten, verleugnet hat, sondern die anderen sind ja auch abgehöselt, wo es hart auf hart gekommen ist. Aber schon diese Geste von dem grossen Fischfang zeigt, dass Jesus ihnen vergeben hat. Jetzt hat Jesus richtig Zeit und Gelegenheit, um den Jüngern ihre Fehler unter die Nase zu reiben. Hey Leute, einfach können wir hier geschwind ein Debriefing machen. Also das, das, das und das geht ja gar nicht. Lasst mal. Also, mich einfach so verraten. Was fällt euch ein? Hey, ich degradiere euch. Das sind nicht meine Jünger. Ich denke, ein weltlicher Herrscher hat das gemacht. Je nachdem, bei weltlichen Herrschern, die verraten werden von ihren Untertanen, würde das der Tod von diesen Untertanen bedeuten. Aber Jesus lässt seine Jünger ein, zum Morgenessen. Und dann kommt das besondere Gespräch. Das Gespräch von der Vergebung. Jesus fragt den Petrus dreimal, ob der Petrus Jesus gern hat. Wie der Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, lässt jetzt Jesus ihn dreimal bestätigen, dass er Jesus gern hat. Mit dem will Jesus den Petrus nicht quälen, So, jetzt musst du mir wirklich dreimal, also das quasi, so viel Mal hast du mich jetzt verraten, so viel Mal musst du jetzt sagen, dass du mich gern hast. Nein, es geht nicht um das, nicht so Sinn von Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern Jesus will im Petrus damit zeigen, ich habe den Fall um ganz vergeben. Er will dem Fall ständig vergeben und ihn wiederherstellen. Und da kommt jetzt noch etwas Spannendes. Spannend finde ich, dass wir in der Bibel weder von einer wortwörtlichen Entschuldigung von Petrus lesen, noch von einer wortwörtlichen Vergebung von Jesus. Also der Petrus sagt nicht, lieber Jesus, es tut mir mega leid, dass ich dir verleugnet habe. Und Jesus sagt da nicht, schwamm drüber. Spannend, dass wir da gar nicht lesen. Aber es steht eben gleich in diesen Wörtern, die wir hier lesen können. Und vielleicht steht es auch nicht, weil wir uns wollen oder sollen klar werden, dass eben Vergebung, bei Vergebung und Reue Worte allein nicht zählen. Nicht länger. Ein Sorry als Reue und hey, kein Problem als Vergebung. Länger häufig nicht. Bei kleinen Sachen schon, aber bei grösseren Sachen, wie da eine ist, wo man wirklich richtige Schuldgefühl hätte können haben als Petrus, längt das so, kein Problem oder sorry, nicht. Reue und Vergebung sind eben mehr Herzensangelegenheiten als Wortangelegenheiten. Und Jesus sieht in Petrus sein Herz. Er sieht seine ehrliche Reue. Der Petrus zeigt Reue, indem dass er seine Fehler erkennt und sich von Herzen wieder zu Jesus bekennt. Wenn wir unsere Fehler aufrichtig bereuen und uns zu Jesus bekennen, vergibt er uns gern. Wenn dann doch wieder Selbstvorwürfe aufkommen, wenn wir uns eben nicht vergeben können, dann dürfen wir proklamieren, was steht im 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Gott hilft uns, unsere Schuldgefühle und unsere Scham zu überwinden. Er möchte uns zeigen und spüren, wie er uns sieht. Und dadurch unsere Selbstachtung und unser Selbstwertgefühl wieder stärken. Das haben wir gesehen bei diesem Gespräch. Jesus sagt nicht, hey, Petrus Gause, wenn du mein Jünger bleiben willst, dann musst du das und das und das nächstes Mal besser machen. Jesus sagt, hast mich lieb. Und dann kommt wieder Berufung. Vergebung und Berufung sind da ganz nah ineinander verwoben. Das war ja schon beim ersten Fischwunder so. Trotzdem hat eben Jesus gesagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Du wirst nicht mehr Fisch fahren, sondern Menschen für mich gönnen. Und jetzt bittet Jesus den Petrus, sich um die Schafe, um die Gläubigen zu kümmern. Mit dem rehabilitiert er den Petrus. Eben, er tut ihn nicht degradieren, nicht sagen, du kannst ihn nicht mehr brauchen, sondern, hey, ich warte wieder in meinem Team. Ich warte wieder, dass du dich einsetzt für mich und das Reich von Gott. Und er zeigt ihm Petrus, wo die Zukunft umgeht. Jesus reitet nicht auf der Vergangenheit um, nicht auf alle Fehler, die wir irgendwann gemacht haben, sondern Jesus will uns vergeben und uns in die Zukunft blicken. Er will, dass wir in die Zukunft gehen, und zwar mit ihm. Und dass wir probieren, das nächste Mal anders zu handeln, als wir vielleicht gehandelt haben. Der Petrus nimmt die Berufung an. Einmal mehr und wird wieder ein treuer Nachfolger, übernimmt wieder Verantwortung. Ja, die Geschichte von Petrus. Und wir könnten auch andere Geschichten von Menschen in der Bibel anschauen. Die zeigt, was Vergebung annehmen umfasst. Vergeben. Da braucht es nur ein Buchstabe mehr und es heisst Vergeben. Viermal geben. Und zum Vergebung annehmen, ist es wichtig, dass man mal zuerst den eigenen Fehler zugibt. Die Verantwortung dafür angibt, also deklariert, ich bin verantwortlich. Und der Schuld Jesus abgibt, am Kreuz anlegt. Hey, ich bringe dir sie und ich lasse sie da. Die Schuld abgibt. Und dass man sich, dass ich mehr dann wieder für Jesus hingebe. Zugeben, angeben, abgeben, hingeben. Das ist Vergebung annehmen. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir, hast du in Jesus unsere Strafe auf dich genommen. Danke bist du für uns am Kreuz gestorben. Hilf uns, falsche Schuldgefühle abzulegen und die richtigen Schuldgefühle dir zu bringen, zu bereuen, abzugeben. Ja, hilf uns, unsere Fehler zu bereuen, uns zu dir bekennen und mit dir und für dich zu leben. Danke, vergisst du uns gern und schenkst uns deinen Frieden. Amen.